oder Sie, die ihr alle hier im Gemeindehaus seid, oder ihr, die ihr uns online zuschaut, sei es jetzt live oder zeitversetzt. Heute ist schon angekündigt, startet unsere Predigtreihe Knackpunkt Altes Testament. Und ehrlich gesagt, so ein klein wenig vorneweg, zwei Dinge bewegen mich heute Morgen im Vorfeld zu dieser Predigtreihe. Erstens, wie seid ihr denn eigentlich auf diese Themen gekommen? Ihr seht sie hier vorne aufgelistet. Kann ich dem Alten Testament noch vertrauen, ist so heute das Thema. Dann pausieren wir, weil nächste Woche ist ein Taufgottesdienst, wo wir drei Täuflinge haben. Auch dazu lade ich ganz, ganz herzlich ein. Und dann geht es weiter. Ist der Gott im Alten und Neuen Testament wirklich derselbe oder haben wir mit zwei unterschiedlichen Gottheiten zu tun? Krieg und Gewalt, liest man davon einiges im Alten Testament. Ist Gott ein Auftragsmörder? Und Schöpfung und Evolution, auch diese Frage. Dieser Frage wollen wir uns stellen. Aber wir haben uns diese Themen erreicht und das bewegt mich, weil diese Themen von jungen Leuten an uns herangetragen wurden, die im biblischen Unterricht sind und die dort das Alte Testament auch durchgenommen haben. Und unter einer Umfrage durch die Mitarbeiter vom biblischen Unterricht sind unter anderem diese Themen rausgekommen. Und dann dachten wir, dass wir uns diesen Themen doch einmal stellen, weil wir auch die Hoffnung haben oder auch das so sehen, dass diese Fragen auch interessant sind für Erwachsene, die in der Bibel lesen oder einfach mal etwas näher sich nochmal mit dem Alten Testament beschäftigen wollen. Aber apropos Erwachsene, das führt mich zu einem anderen Punkt, das mich bewegt hat für heute Morgen. Wir haben ja, ist schon angeklungen, etliche Gäste hier unter uns, Verwandte von den süßen kleinen Kindern, die gesegnet worden sind, Opa und Oma, Onkel, Tanten und Freunde. Und ihr werdet nachher ja auch hier im Gemeindehaus noch teilweise feiern. Und dann freue ich mich auch, dass ein Teil meiner Bikerfreunde da ist. Und wir wollen nachher noch bei diesem schönen Wetter eine schöne Tour durch den Odenwald machen. Und wir werden nach diesem Gottesdienst drüben im Subway erstmal essen und dann starten wir zu unserer Tour. Und diese beiden Anlässe, also Segnung dieser Kinder und die Bikertour zu erwarten, ich glaube, das steht bei euch Gästen verständlicherweise im Fokus. Und da freut ihr auch euch so richtig drauf. Und jetzt kommen wir mit so einem Insider-Thema. Kann man dem Alten Testament noch vertrauen? Und ich habe mich gefragt, ob und wie schaffen wir es, Interesse und Aufmerksamkeit zu diesem Insider-Thema für unsere Gäste auch zu halten. Und ich dachte, wir starten vielleicht einfach mal. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen miteinander. Ich möchte mit einer Frage starten und darf ich so ganz persönlich fragen, was würdest du für dich ganz persönlich antworten auf diese Fragen? Kann ich dem Alten Testament vertrauen oder noch vertrauen nach dem, was ich alles mal schon gehört oder gelesen oder mitbekommen habe, wenn es um das Alte Testament geht? Kannst du diesem Buch noch vertrauen? Oder ist es für dich ein vororientalisches Geschichtsbuch, schön und spannend zu lesen? Da sind ja auch tolle Geschichten drin, die Kinder auch gerne hören, aber doch angereichert möglicherweise mit Legenden oder wie würde man heute sagen, mit Fake News. Mit Vorsicht zu genießen, was den Wahrheitsgehalt anbelangt. Oder ist vielleicht das Alte Testament für dich ein durchaus lesenswertes Glaubensbuch, aber eben geschrieben von und für das Volk Israel. Denn hauptsächlich geht es ja in diesem Alten Testament um das Volk Israel. Und tun sich dann nicht trotzdem in diesem Glaubensbuch allerlei Widersprüche auf und Unwahrheiten? Ja, für Geschichtsinteressierte mag es schön und nützlich sein zu lesen, aber vielleicht doch auch mit vielerlei Bedenken zum Thema Historizität. Ist das wirklich so passiert, wie manche Dinge hier stehen? Oder hat der Geschichtsschreiber doch Dinge gefärbt und beschönigt, um das Glaubensbuch des Volkes Israels hochzuhalten? Und warum heißt es Altes Testament? Ist es nicht schon etwas veraltet? Und wir Christen kommen ja von Christus, vom Neuen Testament. Und das Neue Testament handelt von Jesus Christus. Da könnten wir Christen doch sagen, das Neue Testament ist abgelöst vom Alten Testament. Nicht, da beschäftigen wir uns mit etwas Vergangenem. Warum sollten wir das letztlich eigentlich noch tun? Aber vielleicht sagst du dir auch, nein, das habe ich schon gemerkt beim Lesen, das Neue Testament fußt auf dem Alten Testament. Das Neue Testament ist ohne das Alte Testament gar nicht so richtig zu verstehen. Und manche Worte aus dem Alten Testament haben mich auch schon angesprochen. Und vielleicht habt ihr es gemerkt bei der Kindersegnung, alle Bibelworte waren aus dem Alten Testament, wenn ich es richtig mitgehört habe. Und das sollen Lebensworte werden für die kleinen Kinder. Aber dennoch sagst du dir vielleicht, es ist so vieles merkwürdig und sonderbar, was das Alte Testament anbelangt. Ist es wirklich glaub- und vertrauenswürdig? Ich bräuchte mal tragfähige Hinweise, dass ich auch heute noch als aufgeklärter postmoderner Mensch, der sich mit der Bibel durchaus beschäftigt, ich bräuchte mal tragfähige Hinweise, dass ich dennoch weiterhin dem Alten Testament vertrauen kann. Und diese Aufgabe habe ich mich gestellt und ich möchte uns heute 4 Impulse an die Hand geben, die helfen können, dem Alten Testament noch vertrauen zu können, auch in der heutigen Zeit. Ein erster Hinweis, ihr seht hier vorne das Bild, der erste Gedanke, die Entstehung des Alten Testaments ist einzigartig. Zum einen einzigartig, weil zur Entstehung der Bibel gehört es, dass Gott sich darin bemerkbar macht. Und das wird im Alten Testament, im Neuen Testament einmal pointiert zusammengefasst im Hebräerbrief beschrieben. Ich lese uns hier vor. Da heißt es, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder, also im Alten Testament, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder, also nicht nur einmal, sondern immer wieder und dann auf vielfältige Weise, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, durch die Propheten, und die Propheten waren beauftragte Menschen, zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt in dieser Zeit sprach Gott, schon mal ganz interessanter Gedanke, dass der Gleiche, der im Alten Testament zu uns spricht, jetzt in der jetzigen Zeit zu uns spricht, also der gleiche Gott, spricht jetzt durch seinen Sohn, und damit ist natürlich Jesus Christus gemeint, zu uns. Wenn ihr wissen wollt, warum die Bibel so ein dickes Buch geworden ist, dann hat es mit diesem Vers zu tun. Damit hat es zu tun. Oder in Zahlen ausgedrückt, ihr seht hier unten diese Zahlenreihe, das sind nicht die Lottozahlen plus Zusatzzahl für diese Woche, sondern diese Zahl, ich möchte sie uns erläutern, 66, so viele Bücher hat die Bibel insgesamt, 39 davon im Alten Testament, 27 im Neuen Testament, 40 unterschiedliche Autoren waren an der Entstehung und am Schreiben dieses Buches beteiligt. Die Schriften entstanden in 3 Erzteilen, in Afrika, Asien und Europa, in 3 Sprachen, Hebräisch, Aramäisch und Griechisch und in einem sagenhaften Zeitraum von 1500 Jahren. Beeindruckend, oder? Und kein anderes Buch der Antike kann auf solch eine Entstehungsgeschichte zurückblicken. Und jetzt kommt ganz besonders, auch man kann es ganz schwach sehen, aber ganz am Ende steht eine rote Zahl, die Zahl 1. Und diese Zahl ist dann noch das Beeindruckende neben den anderen Zahlen, die zur Bibel gehören. Obgleich sich die Schreiber nicht absprechen konnten. Sie konnten kein Autorenteam bilden, weil sie nicht in der gleichen Zeit gelebt haben, weil sie aus anderen Kulturkreisen kamen. Aber dieses Autorenteam aus 40 Autoren ungefähr hatten ein großes Thema und dies zieht sich wie ein roter Faden und deshalb diese rote Eins. Wie ein roter Faden zieht sich das durch die ganze Bibel von Mose bis hin in die Offenbarung. Und das ist der rote Faden, heißt, es ist Gottes Liebes- und Heilsgeschichte für uns Menschen. Das ist der rote Faden durch dieses ganze Gang der Bibel hindurch. Dass Gott deutlich machen will, ich liebe euch Menschen und ich komme zu euch in unterschiedlicher Weise und rede zu euch zu eurem Heil, zu eurem Besten. Und die Frage lautet natürlich, wie konnten so extrem unterschiedliche Autoren in unterschiedlichen Epochen und unterschiedlichen Kulturen, in denen sie zu Hause waren, diese auffallend zusammenhängende Geschichte von Gottes Liebe und Gottes Wirken in dieser Welt schreiben und aufschreiben? Ich habe diese Tage in einem Blog von Markus Till, Theologe, Aufatmen, hat er geschrieben. Darauf finde ich keine befriedigende Antwort, Zitat, außer die, dass hier eventuell doch ein Gott sowohl in der Entstehung des Alten und des Neuen Testaments im Spiel gewesen sein muss, der durch alle Generationen hindurch der Herr der Geschichte ist und bleibt. Dazu gleich noch später ein bisschen mehr, aber nehmen wir das mal so als ein erstes Fazit mit. Das Alte Testament ist auf einzigartige Weise entstanden und hat einen roten Faden. Und es ist ein berechtigter Hinweis, dieser Schrift Vertrauen entgegenbringen zu können. Oder wenn ich an dieser Stelle noch nicht Vertrauen entgegenbringen kann, dass ich zumindest mal Aufmerksamkeit ihr entgegenbringe. Dass ich mal der Bibel ein Aufmerksamkeitsguthaben entgegenbringe, weil sie auf eine einzigartige Weise entstanden ist. Ein zweiter Hinweis. Sie ist nicht nur einzigartig entstanden, sondern sie ist, und das wissen wir aus der heutigen Wissenschaft, sie ist in ihrer Überlieferung zuverlässig oder verlässlich. Das haben die Menschen früher noch nicht so gewusst. Aber heutzutage dürfen wir das wirklich wissen. Ich möchte euch erklären. Schaut einmal auf diese Zeittafel. Wenn ihr es sehen könnt, ihr seht hier antike Weltliteratur. Ihr seht Homer, Odyssee geschrieben und Ilias. Ihr seht Caesar, de Bello Gallico, habe ich selbst noch im Lateinunterricht in der Schule genossen bei Frau Kettemann. Tacitus, Annalen und das Neue Testament. Ihr seht weiterhin den roten Balken, der zeigt jeweils immer an, der steht links auf der Seite immer von diesen Büchern. Der rote Balken zeigt die Entstehung des jeweiligen Werkes an. Der grüne Balken zeigt an die älteste erhaltene Abschrift von diesem Werk. Und dann ist dazwischen ein grauer Balken und der graue Balken zeigt die Zeitspanne an zwischen der Entstehung dieses Werkes und der ersten gefundenen Abschrift zu diesem Werk. Und da fällt auf, und das ist wissenschaftlich belegt, dass in den anerkannten und in den antiken Klassikern, da liegen Jahrhunderte zwischen Entstehung und der ersten Abschrift, die man heute Tage vorliegen hat. Und niemand zweifelt groß daran, dass diese Texte gut überliefert sind. De Bello Gallica ist von Caesar ist gesetzt. Die Überlieferung ist gesetzt. Zumindest war es damals noch auch in meiner Schulklasse so. Das hat man nicht hinterfragt. Beim Neuen Testament liegen lediglich 60 Jahre dazwischen. Die Überlieferung des Neuen Testaments ist also weitaus besser als die antiken Klassiker. Interessant, oder? Und wer jetzt noch aufmerksam dabei ist, ist euch dann was aufgefallen? Haben wir nicht das Thema Altes Testament? Und bisher wird hier nur über das Neue Testament berichtet, nicht? Wie ist es denn mit dem Alten Testament? Und dazu eine weitere Zeittafel. Bis 1947 stammten die ältesten vollständigen Handschriften des Alten Testaments aus dem 10. Jahrhundert. 1000 nach Christus. Und dann ist ein Hirtenjunge spazieren gegangen oder hat er seine Ziege verloren und die ist ihm entlaufen, in eine Höhle hineingesprungen und als er sie dort entdeckt hatte, hat er Sensationelles entdeckt. Und das sind die Höhlenfunde von Qumran am Toten Meer. Und darunter hat man eine vollständige Jesaja-Rolle gefunden, vollständig erhalten. Und die Wissenschaftler haben sie datiert auf das zweite Jahrhundert vor Christus. Und das war eine echte Sensation, weil diese Jesaja-Rolle, die man da gefunden hat, 1947, die war 1000 Jahre älter als die bisher vorhandene Handschrift aus dem Mittelalter. Und was noch beeindruckender war, weil sich ja dann alle gefragt haben, wie wird sich das verhalten mit der alten Handschrift, die jetzt 200 vor Christus zu datieren ist, mit der bisherigen Handschrift, die man hatte aus dem Jahre 1000 nach Christus. Und der Textvergleich hat deutlich gemacht, der Jesaja-Text ist über diese Jahrhunderte wunderbar erhalten geblieben, hervorragend verlässlich überliefert. Und die Fachwelt hat gestaunt und die Laien haben sich gewundert. Aber das hat etwas zu tun mit der hohen israelitischen Schreibkultur, die für sich wertvolle oder heilige Texte in einer ganz bestimmten Art und Weise weitergegeben hat. Und ich möchte euch ein Zitat geben von einem Rabbi, Rabbi Ismael, der hat 90 bis 135 nach Christus gelebt. Und er schreibt zu seinem Schüler, mein Sohn sei vorsichtig, weil der Text heilige Texte geschrieben, abgeschrieben hat, zum Weiterzugeben. Man konnte ja noch nicht kopieren, sondern das hat man von Hand weitergeschrieben. Und er sagt, mein Sohn sei vorsichtig, denn deine Arbeit ist Arbeit des Himmels. Die Texte weiterzugeben, weiterzuschreiben, haben sie als eine Arbeit des Himmels verstanden. Ich weiß nicht, für den Himmel oder vom Himmel, aber eine sehr wertvolle Arbeit. Solltest du nur einen Buchstaben auslassen oder nur einen Buchstaben hinzufügen, würde die ganze Welt zerstört werden. Schon ganz schön theatralisch, nicht? Aber das zeigt, wie wichtig diese Arbeit angesehen wurde und wie wichtig es war, möglichst keinen Buchstaben wegzulassen, möglichst keinen hinzuzufügen, sondern treu diese Texte zu überliefern. Und jetzt kommt Qumran 1947 und man stellt fest, dass in diesem Zeitraum von 1000 Jahren die Jesaja-Rolle textlich gleich, im größten, allergrößten Teil wirklich gleich geblieben ist. Dieser Sachverhalt ist einfach nicht mehr zu leugnen und wissenschaftlich belegt. Kann ich dem Alten Testament noch vertrauen? Gehen wir noch einen Schritt weiter mit einem Zitat. Warum ich dem Alten Testament vertrauen kann. Frederick C. Kenyon, von ihm habe ich, der war Altphilologe, also kein Theologe, auch kein Pastor oder Bischof oder irgendwie. Er war Altphilologe, Spezialgebiet Papyrologie. Und er war dann später Direktor des Britischen Museums. Und von ihm stammt das Zitat: Die Anzahl der Handschriften, alles Neues Testament, ist so groß, dass es praktisch sicher ist, dass die richtige Lesart jedes zweifelhaften Abschnitts in einer dieser antiken Schriften enthalten ist. Und das kann man von keinem anderen Buch der Antike behaupten. Warum bringe ich uns dieses Zitat? Weil der letzte Satz mich beeindruckt hat. Das kann man von keinem anderen Buch der Antike behaupten. Und ich frage mich, woran liegt es, dass die antiken Klassiker, Cäsar, Homer und so weiter, dass sie als zuverlässig gelten und gesetzt sind, obgleich nachweislich viel schlechter bezeugt als das Alte und als das Neue Testament. Und man beobachten kann, dass das Alte und das Neue Testament und besonders das Alte Testament sehr stark hinterfragt wird, ob wir hier wirklich auch den Text vor uns haben, der ursprünglich gedacht ist und vorgelegen hat. Obwohl feststeht, dass kein anderes antikes Buch besser belegt ist, werden nicht die Klassiker hinterfragt, sondern eher das Alte und das Neue Testament. Ist doch hochinteressant, oder? Woran liegt das, habe ich mich gefragt. Woran kann das liegen? Warum diese Unterscheidung immer wieder in der Fachwelt und auch bei uns Menschen? Ich will uns mal auf die Spur bringen, dass es vielleicht damit zu tun hat, weil die Bibel einen Selbstanspruch an sich selbst hat. Und auch, zweitens, weil sie einen klaren Anspruch an dich und an mich hat, an uns Menschen hat. Schauen wir mal auf das nächste Bild, das möge der dritte Hinweis sein, warum ich im Alten Testament Vertrauen lernen kann oder noch vertrauen kann. Der Inhalt ist gottgehaucht. Gottgehaucht. Ich möchte es gerne erklären. Und Paulus schreibt dazu an seinen Mitarbeiter Timotheus und Petrus schreibt es ganz ähnlich in seinem ersten Petrusbrief. Wer möchte, kann es dann nachlesen. Aber bei Paulus lesen wir, denn die ganze Schrift, und wenn der Paulus an die ganze Schrift denkt, dann denkt er nicht an das Neue Testament, das war ja noch nicht verfasst und zusammengebunden, sondern denkt er natürlich an das Alte Testament. Er denkt grundsätzlich an das Alte Testament. Wir könnten also auch sagen, denn das ganze Alte Testament ist von Gottes Geist eingegeben, griechisch Theopneustos. Theo, Gott, Pneustos, hauchen. Und dementsprechend, schreibt Paulus, weil das Alte Testament oder weil die Schrift Theopneustos ist, Gott gehaucht ist, ist sie groß zum Nutzen für uns Menschen. Und dann macht er einen vierfachen Nutzen, den er aufzählt, nicht? Sie unterrichtet dich in der Wahrheit, sie deckt uns Menschen unsere Schuld auf, sie bringt uns auf den richtigen Lebensweg und sie erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Und merkt ihr in diesem Verslein, dass der Paulus hier seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt, sagt er im Grunde etwas ganz Gewaltiges. Er sagt, dass die Bibel einen Selbstanspruch hat, nämlich nichts Geringeres zu sein als Gott gehaucht, als Gottes Wort zu bringen. Und gleichzeitig hat die Bibel einen Anspruch an unser menschliches Leben mit einem vierfachen Nutzen. Die Bibel sagt davon von einem Nutzen. Nun ist es aber so, und ich kenne das aus meinem eigenen Leben auch noch und erzähle es am Ende noch dieser Predigt ein klein wenig, dass ich diesen Nutzen, den Paulus hier schreibt, eigentlich gar nicht so nützlich finde. Und den Nutzen eigentlich gar nicht so richtig sehe, weil ich möchte mein Leben selber bestimmen. Und ich sehe manches, was die Bibel dann zu mir sagt, als Anspruch an mein Leben bringt, will ich nicht. Da sperrt sich was in mir. Da sträubt sich was dagegen. Und kann es sein, dass die Bibel deshalb, auch das Alte Testament, so stark hinterfragt wird und keine Glaubwürdigkeit von uns bekommt, weil sie einen hohen Selbstanspruch hat, nämlich Gott gehaucht zu sein, und weil sie zweitens einen hohen Anspruch an uns Menschen hat, wie wir leben sollen miteinander und in der Beziehung zu unserem Schöpfer Gott. Und ich glaube schon, dass genau diese beiden Ansprüche die Bibel zum einen zu einem außergewöhnlichen Buch machen und zum anderen aber auch zu einem Buch, das nicht nur geliebt, sondern auch gehasst wird, das nicht nur gelesen, sondern hinterfragt wird, das nicht nur erforscht, sondern auch verboten wird und das nicht nur verbreitet, sondern auch vernichtet wird. Es liegt an dem Selbstanspruch der Bibel und es liegt an dem Anspruch, den sie an uns Menschen hat. Kommen wir auf uns zurück. Wenn die Bibel also Gott gehaucht ist, inspiriert und wir Theologen im Laufe der Geschichte, wir werfen uns ja auf solche Begriffe dann drauf, Gott gehauchen, überlegen uns, was könnte damit gemeint sein. Und jetzt ein kleiner Exkurs für alle, die theologisch ein klein wenig interessiert sind, gebt mir mal diese 5 Minuten. Ich möchte euch mal verschiedene gottgehauchte Inspirationsmodelle vorstellen. Da gibt es, ihr könnt es hier vorne mitlesen, da gibt es zum Beispiel die Verbalinspiration. Das heißt, jedes Wort, so wird es gelehrt, ist ursprünglich von Gott eingehaucht. Jedes Wort. Nicht jetzt als ein Diktat, dass die Menschen, diese Autoren einfach genau nur aufgeschrieben haben, wie als würde Gott es ihnen diktieren, als wären die Autoren willenlose Werkzeuge. Nein, sondern die Persönlichkeiten wurden benutzt und deshalb haben wir auch diese unterschiedliche Schreibstile. Aber es ist schon so, dass jedes einzelne Wort im Urtext von Gott gegeben ist. Das heißt, die Bibel, Fazit, ist mit jedem Wort Wort Gottes. Und damit enthält sie in ihren Aussagen natürlich keine Fehler, weil Gott wahr ist und ehrlich. Dann gibt es die Realinspiration, die sagen sich, eingegeben ist nicht jedes einzelne Wort, sondern nur die sachlichen Inhalte durch den Geist Gottes. Also alles, was so überzeitlich wahr ist, eine gute Idee ist oder einen überzeitlichen Wert hat, also nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für die heutige Zeit. Weil Gott ist ja zeitlos. Das heißt, nur die sachlichen Inhalte sind inspiriert, Gott gehaucht. Und das Fazit wäre, dass die Bibel das Wort Gottes enthält, keine Frage. Aber Fehler sind möglich und da auch gegeben, wo in der Bibel kein Wort Gottes vorliegt. Sei es, weil es kulturell bedingt ist, sei es, weil die Historie beschönigt wurde, weil die Namen nicht stimmen oder weil es diese Personen gar nicht als Lebewesen gab. Und dann gibt es die Personalinspiration, die sagen, nicht die Schrift, sondern die Autoren waren von Gottes Geist inspiriert. Das ist ein großer Unterschied, nicht? Ob die Schrift inspiriert ist oder ob nur die Autoren von Gottes Geist inspiriert sind. Und das Fazit bei dieser Inspirationslehre wäre, die Bibel ist nicht per se schon Wortes Gottes, sie enthält auch nicht Wort Gottes, sondern sie kann zum Wort Gottes für dich werden. Wie das geschehen kann, das überlasse, werde ich jetzt mal nicht näher ausführen, aber sie kann dir, dem Leser, zum Wort Gottes werden, obgleich sie aus heutiger Sicht Fehler, Irrtümer enthält. Und dann gibt es noch die Ganzinspiration, um das nur noch abzuschließen. Sie nähert sich der ersten Inspirationslehre an. Die Bibel ist eben ganz Menschenwort und ganz Gottes Wort. Und das heißt, die Bibel ist ganz, also in Gänze Gottes Wort, aber in Menschenwort. So, wem das jetzt alles so ein bisschen zu kompliziert ist, wir wollen jetzt auch nicht in die tiefe theologischen Gewässer einsteigen. Aber ich glaube, was allgemein unter Gott gehaucht anerkannt ist, die Bibel hat den Anspruch, Gott gehaucht zu sein, und von Menschen an Menschen geschrieben zu sein. Darauf kann man sich einigen. Die Bibel beansprucht, Gott gehaucht zu sein und von Menschen, an uns geschrieben zu sein. Und wenn die Bibel, jetzt lassen wir mal ungeachtet, welches Inspirationsmodell euch zusagt, aber wenn wir uns nur darauf einigen, die Bibel hat diesen Anspruch, Gott gehaucht zu sein. Wie kann ich dann mit Bibelstellen umgehen, die mir fragwürdig erscheinen? Wie kann ich dann mit Abschnitten, gerade aus dem Alten Testament, umgehen, die ich einfach nicht verstehe, die mir unlogisch erscheinen, die sich schwer gegen meine Werteskala sträuben und die einfach auch schwer zusammenzubringen sind? Und da gibt es eine ganze Menge an solchen Stellen. Nicht nur für den Laien, sondern auch für den Theologen. Kann ich dennoch oder muss ich einfach, oder soll ich mit meinen Zweifeln dennoch dem Alten Testament vertrauen? Oder lasse ich es einfach doch mal bleiben? Und jetzt möchte ich uns mal praktische Hilfestellung an die Hand geben. Mit dem nächsten Bild könnt ihr es hier mitleben. Ein kleiner Einschub, wie lerne ich dem Alten Testament mehr zu vertrauen? Und da spielt jetzt auch sehr viel meine persönliche Entwicklung mit rein. Das möchte ich hier einfach auch sagen oder auch mitgeben. Seit ich Christ geworden bin, ich war nicht immer Christ, sondern ich werde nachher noch kurz was dazu sagen, wie ich Christ geworden bin. Das hat viel mit dem Alten Testament zu tun. Aber seit ich Christ geworden bin, orientiere ich mich an Christus. Und ich glaube, das geht jedem so, der sich Christ nennt. Nicht an was soll er sich orientieren? Wisst ihr? Ich orientiere mich nicht an erster Linie, was die Kirche sagt. Sei es eine Freikirche oder die klassischen Großkirchen. Ich orientiere mich nicht in erster Linie an dem, was sie sagt. Und ich orientiere mich an dem, was Jesus sagt. Das ist doch der Gründer, der Quellgeber für dessen, was wir Glauben nennen und warum wir im Glauben sind. Und wenn ich mich an Jesus Christus orientiere und in der Bibel lese, wie er mit dem Alten Testament umgegangen ist, dann ist, finde ich, eine Orientierungshilfe, die ich mir auch zu eigen machen möchte, auch wenn ich manches aus dem Alten Testament nicht verstehe und damit nicht klarkomme. Aber bei Jesus erkenne ich zum Beispiel, dass er historische Aussagen angenommen hat, dass sie wahr sind, obwohl sie heute hinterfragt sind. Und wenn man das selber noch sagt, das sehe ich auch so, belächelt wird. Ich nenne euch ein Beispiel. Matthäus 19, Vers 4 folgende. Da sagt Jesus über Adam und Eva: Habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Und er meinte natürlich das Alte Testament. Da steht es doch, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Wenn ich das so lese, dann merke ich, dass Jesus davon ausgeht, dass Adam und Eva historische Personen waren. Und nicht irgendwie ein angedichtet wurden, um eine schöne Schöpfungsstory erzählen zu können. Die Sintflut, auch die so hinterfragt, hat es wirklich stattgefunden, die ganze Erde einmal unter Wasser. Jesus sagt, wenn der Menschensohn kommt, und damit meint er sich, dann wird es sein wie zur Zeit Noahs. Und er geht einfach davon aus, dass Noah gelebt hat und dass es diese Zeitphase gab und dass die in der Historie der Menschheitsgeschichte verortet ist. Und damals vor der großen Flut, sagt Jesus, aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. Und so ging es, bis Noah in die Arche ging. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. Ihr Lieben, Jesus geht einfach davon aus, dass diese Flut stattgefunden hat. Ich möchte mich an dem orientieren, wie Jesus das Alte Testament sieht als Christ. Er zitiert das Alte Testament auch als endgültige Autorität. Als er in der Wüste versucht wurde, wie hat Jesus darauf reagiert? Er hat 3-mal Worte aus dem Alten Testament benutzt und damit seinen geraden Weg gehen können und behalten können. Jede Versuchung hat er mit einem Wort aus dem Alten Testament in die Schranken gewiesen. Er hat sich die Autorität des Alten Testaments zu eigen gemacht. Er erklärt im Alten Testament, was über ihn vorausgesagt wird und was im Alten Testament über ihn steht. Da gibt es eine wunderbare Stelle mit den Emmaus-Jüngern, Lukas 24. Dann heißt es, dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift, natürlich auch wieder das Alte Testament, dann erklärte Jesus ihnen, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Und da kommt so ein schöner Zusatz von den Büchern Mose, also ganz am Anfang, bis hin zu den Propheten. Im Alten Testament, sagt Jesus, bin ich zu finden. Aber es muss euch manchmal erklärt werden oder es muss erhellt werden. Und das macht eigentlich auch für uns Christen das Alte Testament so wertvoll, weil in ihm Christus zu finden ist. Es ist also nicht ein veraltetes Testament für uns Christen, sondern es ist das Testament, auf dem das Neue Testament fußt. Und ich bin im Alten Testament zu finden, sagt Jesus. Er betont immer wieder die Wichtigkeit des Alten Testaments. Damit möchte ich es abschließen. Gerade in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, die das Alte Testament kannten und deren Traditionen. Er sagt immer zu ihnen, habt ihr denn nicht gelesen? Warum macht er jetzt noch so weitere Traditionspunkte und legt den Leuten eine Last auf? Habt ihr denn nicht gelesen, wie es Gott ursprünglich meint? Das steht doch im Alten Testament. Macht es doch so, wie es im Alten Testament steht. Jesus hat das Alte Testament nie und nimmer außer Kraft gesetzt. Er hat gesagt, ich habe es erfüllt, ich erfülle es. Als Christ möchte ich mich an Christus orientieren, auch in seinem Umgang mit dem Alten Testament. Ein zweiter Gedanke, die Bibel persönlich forschen unter Gebet. Herr, öffne mir dein Wort. Wenn man seit seines Lebens jetzt seit über 30 Jahren nichts anderes tun darf, als sich mit der Bibel zu beschäftigen, Wort Gottes zu studieren, dann merkt man und empfindet man auch manchmal, wann öffnet sich mir die Bibel, auch das Alte Testament, und wann verschließt mich das Wort Gottes? Wann verschließt es sich mir? Und ich habe gemerkt, dass ich sie betend lesen muss, auch das Alte Testament, auch Stellen, die ich nicht verstehe. Herr, öffne die Augen, damit ich sehe, was du wirklich meinst. Lest mal die Geschichte von Elisa, diesem Propheten, und von Gehasi. Gehasi hat es nicht gesehen, diese Belagerung der Stadt, also dass da die Streitmächte Gottes da sind. Und Elisa hat gesagt, Herr, öffne ihm die Augen, damit er die geistliche Wahrheit sieht in der Situation. Und das brauchen wir oft auch im Alten Testament. Herr, öffne mir die Augen, dass ich die geistliche Wahrheit sehe, in diesem schwierigen Text, in dem alten Wort. Und drittens, das möchten wir anbieten, Erich und ich, als Pastorenteam, eine Projektgruppe mit Interessierten zu besuchen. Ihr seht hier vorne eine, unter Punkt 3, da seht ihr eine E-Mail-Adresse. Wer da Interesse hat, der möge sich einfach unter dieser E-Mail-Adresse at.feg-heidelberg.de einfach melden. Und wir werden diese Projektgruppe starten, nachdem wir die Predigtreihe beendet haben. Am Sonntag, 21.11. ist die Predigtreihe beendet. Und dann wollen wir mit allen Interessierten uns einfach mal nach dem Gottesdienst zusammensetzen und dann überlegen, wie können wir diese Projektgruppe ins Leben rufen. Wo wir dann auch alttestamentliche Problemtexte anschauen, die ihr nennen könnt, und dass wir uns vorbereiten, miteinander ins Gespräch kommen. Ich habe über den Sommer jetzt so tolle Erfahrungen gemacht mit der Projektgruppe, wie können wir unseren Glauben erfrischen oder wie können wir den Glauben entmüden. Wir sind 7, 8 Leute, wir treffen uns alle 2, 3 Wochen, momentan immer noch online. Aber wir schauen in die Bibel rein, wie kann ich meinen Glauben, der oft ermüdet ist, durch welche Umstände auch immer, es kann immer passieren, wie kann ich den neu erfrischen. Wisst ihr, stellen wir uns unseren Problemen, unseren Fragen, die wir haben. Deshalb herzliche Einladung, wenn das dich interessiert, dich da zu melden und dabei zu sein. Und der vierte Gedanke als Hilfsvers, Demut lernen. Das ist mir als Theologe auch sehr wichtig geworden, auch als Pastor, sich nicht über, sondern unter das Wort Gottes zu stellen. Ihr Lieben, wir sind so schnell dabei, uns über das Wort Gottes zu stellen. Auch gerade als Theologen. Und das sage ich bewusst, weil ich auch in diese Gilde gehöre. Nicht. Theologen arbeiten wissenschaftlich und das ist gut so und so sollen wir auch arbeiten. Aber mit welcher Einstellung arbeite ich? Das ist auch die große Frage, nicht? Und meine persönliche Erfahrung ist, wer sich hochmütig über das Wort Gottes stellt und meint, er wüsste es besser, was ein Wort Gottes ist und was keins ist und warum das gelten darf und das nicht mehr. Wer sich hochmütig über das Wort Gottes stellt, dem verschließt sich die Kraft des Wortes Gottes. Auch die Kraft des Alten Testaments. Wer dagegen bereit ist, sich unter das Wort Gottes zu stellen und sagen, ich schenke dir mal Vertrauen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Aber Herr, öffne mir doch, dass ich es besser verstehe. Ihr Lieben, ihr werdet Erfahrungen machen, dass Gott zu euch spricht und euch Worte aus dem Alten Testament lebendig werden. Und das führt mich zu dem vierten Punkt, warum ich dem Alten Testament vertrauen kann. Ich mache es ganz persönlich an dieser Stelle, weil die Kraftwirkung auch des Alten Testaments lebensverändernd ist. Nicht nur damals, sondern bis heute. David bezeugt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Lest mal die Jesaja-Stelle, wo Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück, nicht, sondern es richtet etwas aus. Und mach's mal zu dem nächsten Vers noch, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Noch eins weiter, nächster Vers. Das ist mein persönlicher Lebensvers, oder darf ich sagen, Schicksalsvers in meinem Leben geworden. Ein Wort, welches 3000 Jahre alt ist. Einst Mose und seinen Leuten gesagt, 2. Mose 15, Vers 26. Und da heißt es, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen. Und wisst ihr, als ich das gelesen habe im Juli 1983, dann wusste ich, als ich diesen Satz so angefangen habe zu lesen, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen. Das ist genau mein Problem. Ich bin Gott immer wieder die Jahre davor ausgewichen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich wollte ihm nicht gehorsam sein. Manches war berechtigt, würde ich auch heute noch sagen. Manches war aber auch einfach stolz und unberechtigt. Und dann heißt es hier weiter, und tun, was recht ist vor ihm, ihr Lieben. Davon war ich meilenweit zur damaligen Zeit entfernt. Meilenweit. Und auf das Merken, nämlich auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze. Ich hatte einen ganz anderen Lebensstil. Ich hatte ganz andere Gebote, die mir in meinem Leben wichtig waren. Und dann kommt dieser Punkt, der mich dann tief getroffen hat. So will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Nun habe ich mit Ägypten und Ägyptern nichts zu tun. Ich war noch nie dort im Urlaub und so weiter und so fort. Aber dieser Punkt der Krankheiten, das hat mein Leben bestimmt. Ich habe zu der Zeit noch als 21-jähriger Junge Tagebuch geführt. Und wisst ihr, was auf dem Titel meines Tagebuchs stand? I'm a living wreck. Ich bin ein lebendiges Wrack. So habe ich mich gefühlt. So war mein Lebenszustand in dieser Zeit. Ich habe noch gelebt, aber nur wie ein Wrack. Nicht so wie ein Schiff, das auf so einem Friedhof im Hafen liegt und vor sich hin rostet. Alle sehen es noch, es ist noch da, aber es ist zu nichts mehr so zu gebrauchen. Und so habe ich mich seelisch und körperlich gefühlt. Es führt jetzt zu weit auszuführen, warum das so gekommen ist. Und dann kommt diese Zusage, ich bin der Herr, dein Arzt. Und wisst ihr, genau das habe ich gesucht, das habe ich doch gebraucht. Ich habe einen Arzt gebraucht, der endlich mal versteht, wie es in meinem Leben ist und warum es so geworden ist. Und über dieses Bibelwort bin ich zum Glauben gekommen. Und dieses Bibelwort hat Kraft in meinem Leben entfaltet. Es ist 3000 Jahre alt. Und hat Kraft in meinem Leben entfaltet. Es hat mein Leben verändert. Und es ist die Grundlage dessen, was ich heute sein darf. Und es ist die Grundlage dessen, wie ihr mich heute erleben dürft. Wisst ihr, ich habe seit diesem Zeitpunkt ein Grundvertrauen in das Alte Testament. Weil ich persönlich mit dem Alten Testament etwas positiv Lebensveränderndes für mich erlebt habe. Und ich weiß und bin mir sicher, dass das heute auch noch bei jedem hier sein kann. Heute, hier und jetzt. Und ich wünsche es eben auch. Ich möchte zusammenfassen, warum kann ich dem Alten Testament noch vertrauen? Ich habe euch vier Hinweise mitgegeben aus meiner Beobachtung. Erstens, weil die Entstehung einzigartig ist. Wenn das kein Vertrauen bei euch generiert, dann sollte es zumindest Aufmerksamkeit für ein tolles Buch, für ein tolles Altes Testament generieren, weil es einzigartig entstanden ist. Die Überlieferung ist verlässlich. Das ist von der heutigen Wissenschaft gedeckt. Auch das kann das Vertrauen in dieses Wort stärken und vielleicht auch mal die Aufmerksamkeit wecken. Da schaue ich doch mal rein in so ein verlässliches Buch. Dann ist es vom Selbstanspruch Gott gehaucht und von seiner Kraftwirkung her lebensverändernd. Gott schütze, segne und stärke euch, auch im Umgang mit dem Alten Testament. Amen.